Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zum Paris-Update Nummer, ich glaube, 6. Mir zugeschaltet ist leider nicht in Paris, er sitzt in München, aber er hat so viele Spiele verfolgt wie wahrscheinlich kaum ein anderer. Und das ist Tim Noack. Hallo, Tim.
Hallo, Max. Jetzt klappt's endlich mal im dritten oder vierten Versuch.
Ja, wir haben lange versucht, Termine zu finden hier, um uns über die Spiele auszutauschen, aber da du ja bei der Eurosport-Übertragung mit drin hängst und da Spiele kommentierst, ist natürlich dein Zeitplan gerade pickepacke voll. Ist es denn trotzdem noch so, dass es Spaß macht?
Ja, auf jeden Fall. Also der Anfang hat sehr viel Spaß gemacht, weil es natürlich immer aufregend ist, dann wieder doch ist einfach doch was ganz anderes als auf Twitch. Dann natürlich auch mit Paul dann wieder eine neue Konstellation, wo wir uns erstmal so ein bisschen reinfinden mussten. Und dann, wenn die Spiele losgehen, ist halt auch einfach super cool, erstmal zu gucken, wo stehen die Teams, wer ist top, wer ist vielleicht flop. Und jetzt zwischenzeitlich, ich würde sagen, Ende Gruppenphase, Lucky Loser und ein paar der Achtelfinals war es dann, wo sich, glaube ich, Paul und ich uns dann gar nicht mehr so sehr gefreut haben, Beachvolleyball zu gucken. So ein bisschen Input-Overload, aber jetzt spätestens seit dem Viertelfinale macht's wieder mega Bock, weil ja jetzt erstens natürlich jetzt dankbar ist, nur noch 4 Spiele am Tag und zweitens, das Niveau einfach heftig ist bei dem Turnier.
Ja, das Niveau ist auf jeden Fall ultra heftig. Also jetzt gerade die Halbfinals. Wir haben noch die letzten Viertelfinals, aber auch dann freue ich mich einfach so unfassbar doll auf diese Spiele, die jetzt kommen. Jedes einzelne ist einfach ein Banger-Spiel. Und wir wollen uns gleich nochmal so ein bisschen ein paar Spiele anschauen. Die letzte Folge hiervon ist ein bisschen schon her. Das heißt, wir können tatsächlich von ungefähr Müller-Tillmann gegen Lettland uns so ein bisschen anschauen, was im olympischen Turnier passiert ist. Alles vorher wurde quasi schon abgehandelt. Müller-Tillmann verlieren gegen Tina Anastasia. Du hast es kommentiert live. Woran hat es gelegen? Was ist passiert?
Ja, auf jeden Fall einfach schwierig, halt so in das Spiel zu starten, weil am Ende, glaube ich, hätte man davor drauf geschaut und hätte gesagt, dass die Deutschen eine deutlich bessere Formkurve haben und eigentlich auch alle Tools haben, gerade gegen Anastasia eine gute Block-Defense zu spielen. Dann hat, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Spiele verschwimmen mittlerweile sehr. Also ich kann mich jetzt nicht ganz exakt erinnern, aber der erste Satz war ja ganz deutlich für die Lettinnen. Und da hat gerade Sven ja noch ganz schön gestruggelt. Spielaufbau bei den Deutschen war bei weitem nicht so, wie sie es können. Und dann am Ende ist es halt einfach bitter. Ich meine, 18-16 geht es am Ende aus für die Lettinnen. Die Deutschen haben, glaube ich, 2 Matchbälle abgewehrt. Dann geht's Kopf an Kopf. Ich weiß gar nicht, ob sie selber noch einen hatten oder ob sie nur hinterhergelaufen sind. Aber
sie hatten einen Matchball, ja. Aber also einen. Keinen mit einer großen Chance jetzt. Aber es gab einen, ja.
Genau. Und ich würde sagen, eigentlich, ehrlich gesagt, aktuell würden sie 4 aus 5 gewinnen gegen die Lettinnen. Und dann haben sie halt das eine Spiel erwischt, wo gerade Svenja halt dann im ersten Satz nicht ganz mitgespielt hat. Und dann hat sie sich mega reingefunden. Und das ist ja auch schon wieder ein Charaktermerkmal, dass sich dann halt auch eine Spielerin in so einem entscheidenden Spiel zurückkämpfen darf. Aber dadurch war halt dann ja das Momentum schon ziemlich bei den Lettinnen. Und ich glaube, wenn Deutschland von Anfang an dominant gewesen wäre, beziehungsweise gut gestartet wäre und nicht gleich mit einem großen Rückstand, dass das Spiel dann andersrum ausgegangen wäre.
Ja, also ich finde sogar, dass Svenja es gar nicht geschafft hat, so 100% noch in das Spiel reinzufinden. Also sie fühlte sich da in der Annahme, glaube ich, bis zum Ende nicht so richtig wohl. Und ab und zu, also sie hat dann natürlich ihre Highlights gemacht, aber ab und zu hat sie dann doch noch so eine ängstliche Lösung gewählt, immer mal wieder. Was wir so jetzt gar nicht kannten aus den Spielen davor oder aus der ganzen Saison davor. Und trotzdem ist es am Ende 18-16. Ne? Das ist krass. Also ist auch nochmal eine Latte vom Zaunbrechen, was Sinja da abgerissen hat und wie sie sich den Rucksack aufgesetzt hat und wirklich jede Breakchance, die irgendwo rumlag, genutzt hat und ihre Partnerin da mitgezogen hat. Aber wie du sagst, ne, also lass sie ein paar Mal gegeneinander spielen. Am Ende gehen die Deutschen wahrscheinlich meistens mit dem Erfolg raus. Aber so ist das im olympischen Turnier. Es sind nicht die einzigen Favoritinnen oder nominellen Favoritinnen, die da nicht erfolgreich rausgegangen sind.
Also ja, ich glaube aber tatsächlich, dass Müller-Tillmann jetzt aus deutscher Sicht zu den Medaillenhoffnungen gezählt hat. Klar, sie haben am Ende das Elite 16 in Wien gewonnen. Aber jetzt von den Ergebnissen im Durchschnitt im letzten Jahr oder überhaupt die letzten 2 Jahre waren 2 Spitzen dabei, aber sonst ja ein Viertelfinalteam letztendlich. Und Deswegen glaube ich gar nicht, dass die Erwartungen eigentlich auf den beiden so hoch waren. Und man muss halt dann schon ganz ehrlich sagen, in der Gruppe verlieren sie in einem guten Spiel, aber dann ja auch doch allglatt 2x18 gegen Hughes Cheng und holen in Anführungszeichen nur zwei absolute Pflichtsiege gegen Hermanova Stochlova und gegen Viera Chamero, die beides einfach Challenger-Teams sind, also die, wo sie einfach nicht verlieren dürfen. Das haben sie auch super souverän gemacht und wirklich gut gespielt. Und dann in der Gruppe dürfen sie verlieren natürlich gegen die Amerikanerinnen und dann am ersten Gradmesser oder dem Team, wo man dann sagt, da müssen sie abliefern, sind sie halt dann gescheitert. Und das tut auf jeden Fall ja ganz schön weh, weil ja ich den beiden auch auf alle Fälle ein Viertelfinale zugetraut hätte. Aber ja, da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, dass dann spätestens im Viertelfinale wahrscheinlich gegen Anna Patricia Duda ein Riesenbrocken gewartet hätte, wobei man auch sagen muss, dass die beiden auch noch ein bisschen träge spielen in Paris.
Das stimmt. Aber es wäre auf jeden Fall der schwierigste der Bäume gewesen, gerade wenn man jetzt die Ergebnisse, die jetzt noch passiert sind, anschaut. Ja, aber trotzdem, glaube ich, können sie ja halbwegs zufrieden sein mit dem Auftritt. Also du hast gesagt, sie haben souverän in der Gruppe gestartet, wo man ja vielleicht mit so Wacklern gerechnet hätte beim ersten olympischen Turnier. Das war am Anfang noch gar nicht und dann kommen sie halt leider im Achtelfinale. Aber das erste Mal Olympia für beide. Svenja, 2001er Jahrgang, steht da auch noch als junge Spielerin auf dem Feld. Dafür, ja, also das ist, man muss sagen, ist natürlich für den DVV, wäre es ein nicht so erfolgreiches Ergebnis gewesen, hätten Nils und Clemens jetzt nicht diesen Halbfinaleinzug geschafft. Da hätte es ziemlich schlecht ausgesehen auf dem Papier mit einem 13., einem 9. und dann irgendwie einem 5. Das ist nicht das, was sie sich erhofft haben, aber ja, ich weiß nicht. Die beiden haben noch Zeit, können vielleicht sogar nochmal Olympia spielen und dann wird's besser und haben vor allem auch noch ein paar ja Saisons vielleicht vor sich, wo ja nicht nur Olympia zählt. Also gibt ja noch andere Höhepunkte.
Ja, und ich glaube auch, dass Sinja, ich meine, sie ist ja wirklich jetzt, sie hat spät die Bühne bekommen, die sie eigentlich verdient hat und deswegen glaube ich, dass sie noch lang nicht satt ist an World Tour und an den großen internationalen Höhepunkten. Und bei der Physis, die sie hat, an 33 ist sie jetzt, traue ich ihr auch zu, dass sie dann ein Jahr jünger als Laura jetzt sozusagen auch noch mal mitspielen kann. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die beiden zusammenbleiben. Ich glaube, da gibt es eigentlich keinen Grund, das zu ändern. Und bin mir sicher, dass wenn sie hier nochmal die Chance bekommen oder eben auch bei anderen internationalen Höhepunkten, dass sie da weiterhin ein Top 5, 6, 7 Team der Welt sein können.
Auf jeden Fall. Wir schauen weiter, weil jetzt haben wir recht lange für das eine Spiel gebraucht, aber es ist auch genau richtig so. Da gab es bei den Herren etwas, was man auf jeden Fall als Upset bezeichnen kann, und zwar gewinnen Herrera Kavira, die beiden Veteranen, 6-mal Olympia, 4-mal Olympia, gegen Brywoszak, die auf vielen Listen als Medaillenkandidaten und vielleicht sogar Kandidaten auf dem Titel standen. Habt ihr das Spiel auch übertragen?
Ja, das habe ich auch kommentiert und ja, habe mich natürlich mega gefreut für Herrera Gavira. Das ist einfach eine unfassbare Legacy von Pablo Herrera, 42. Ja. Ich glaube, er hat jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob das so inoffiziell ist oder ob er es offiziell schon announced hat, dass er aufhört.
Hat er schon, Spiel. Ja. Ja, hat offiziell. Er in der Gruppenphase irgendwann gepostet, ja.
Ja, und am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt kein Verständnis für das Auftreten der Polen. Die letzten drei Sideouts der Spanier zum Sieg waren drei Aufschlagfehler der Polen und auch keine, wo sie irgendwie viel Risiko gehen. Und Pablo und Adrian haben auch, finde ich, das taktisch irgendwie gut gemacht, haben viel abgewechselt, hatten Brill viel im Visier, aber haben dann auch immer wieder über Woschak gespielt, der auch in der Abwehr zwar ein paar magische Kontakte hatte, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, Brill Woschak steht so drin, als wäre das jetzt irgendwie so Gruppenphase von dem Elite 16, erstes Spiel. Also so, als würde es ja nichts angehen. Und das rächt sich halt dann natürlich. Und ich finde, das war auch einfach nur super nice zu sehen, wie sich dann die Spanier gefeiert haben und was da für Emotionen im Spiel waren. Die waren ja auch kurz vor den Tränen da schon direkt nach dem Abpfiff. Und das ist einfach unfassbar geil, dass sie da jetzt im Viertelfinale spielen.
Ja, das kann man sich auf jeden Fall immer angucken, weil das ist halt das Gegenteil, wie die Spanier eingestellt sind zu den Polen. Da geht einfach alles, die legen alles rein, da hängt alles dran quasi. Unfassbar wichtig für die. Und ich glaube, die haben eine schöne Zeit gerade in Paris, kann ich mir vorstellen. Auch spannend, dass natürlich Pablo sein Karriereende mitgeteilt hat. Wer weiß, ob Adrian Gavira dann noch irgendwie weitermacht und das nochmal versucht oder ob er dann auch gleich sagt, er ist ja noch ein paar Jährchen jünger, oder ob er dann auch sagt, gut, hat auch keinen Zweck mehr, muss ja nicht ganz ausreizen.
Wir haben uns da auch drüber unterhalten und eigentlich waren Paul und ich uns dann einig, dass das eigentlich das einzig Richtige wäre, wenn er auch mit aufhört, weil es gibt ja jetzt in Spanien, zumindest soweit ich weiß, jetzt auch kein super junges Blockertalent, wo er innerhalb von 2 Jahren in die Weltspitze aufschließen könnte. Am Ende muss man dann auch sagen, dass ich jetzt nicht glaube, dass Adrian Gavira nach der Zeit mit Pablo Herrera jetzt noch Bock hat, irgendwie Futures zu spielen und irgendwie nach Tahiti zu fliegen. Und von daher, ja, glaube ich, wäre es ein würdevoller gemeinsamer Legendenabtritt, aber vielleicht hängt da nochmal 2, 3 Jahre dran.
Ja, vor allem, die spielen ja jetzt auch kein Basisvolleyball, wo man jetzt einfach den mit irgendeinem abwärtskompatibel zusammenstecken kann, so, weil die beiden halt auf der, jetzt bei Olympia das einzige Hybrid-Team zum Beispiel sind, musste sich erstmal irgendwie einfinden nach den Saisons mit Pablo. Aber ich bin gespannt, das wäre natürlich auch schön, wenn die dann das einfach zusammen machen. Weitere Spanierinnen, da gab es ein junges Duell, Alvarez Moreno, auf die ich große Hoffnungen hatte, auch vor dem Turnier. So als Upset-Team so ein bisschen sind so holprig gestartet in das Turnier, hatte man das Gefühl, noch nicht so die richtige Leistung, haben dann jetzt richtig Fahrt aufgenommen und schlagen dann Stumpscone im Achtelfinale. Hast du damit gerechnet? Also ich hatte sie schon so ein bisschen abgeschrieben nach den ersten 2 Auftritten.
Ich weiß gar nicht. Also ich meine, das erste Spiel spielen sie halt gegen Hyberli Brunner und verlieren den ersten Satz zu 12. Gut, fair enough. Aber im zweiten machen sie es Hyberli Brunner viel schwerer, als es bisher alle anderen außer Hughes Cheng jetzt dann gestern geschafft haben. Und von daher fand ich das erste, also den Auftritt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und ich fand dann schon so, wie sie gegen Placet Richard gespielt haben, war dann schon, wie du gesagt hast, so, oh, das wird ganz schön schwer für Laura und Luisa. Ich habe die beiden das erste Mal bei der Europameisterschaft 2022, da hatten sie noch die U22 EM gewonnen und waren dann auf einmal im Halbfinale von der Erwachsenenkonkurrenz im gleichen Jahr, irgendwie 2 Monate später. Und da sind mir die das erste Mal halt irgendwie aufgefallen und fand, dass sie von Anfang an eine krasse Spielanlage haben. Also gerade die Blockerin finde ich, auch wenn natürlich jetzt der Spotlight ein bisschen mehr auf der Abwehrspielerin liegt, weil sie halt Seidel tragen muss, aber ich finde Daniela Alvarez da eigentlich die stärkere von den beiden und hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, nachdem im Durchschnitt alle Frauen deutlich schlechtere Angriffsquoten haben in Paris als auf der World Tour, dass halt auch Tania Moreno als kleine Abwehrspielerin struggelt. Also ich glaube, man kann es relativ kurz erklären, der Sand ist wohl relativ tief, also die Spieler und Spielerinnen kommen nicht so gut raus, hat dann auch so ein Abwehrspieler wie George dann auch oder teilweise auch Wozzak gemerkt, dass ein paar Schläge nicht gingen. Und die Netzkante ist wohl dadurch, dass da diese Netzkamera drin ist, ein bisschen massiver als sonst.
Die ist ordentlich gespannt, ne? Das sieht man ja auch bei den Netzrollern.
Genau, ja. Und da ist wohl irgendwie, gab es wohl auch ein paar Proteste oder halt irgendwie so ein paar Stimmen, so ey, das beeinflusst das Spiel, aber da gab es dann wohl nur als Antwort, das war in Tokio schon genauso und habt euch nicht so. Aber dadurch halt irgendwie schwierig für Spielerinnen wie Nass, wie Schoon, wie theoretisch halt dann auch Moreno, aber Moreno ist natürlich halt auch deutlich athletischer als die anderen beiden und findet wirklich gute Lösungen und das macht Bock, den Spanierinnen zuzuschauen.
Ja, das ist ja das Spannende. Also man hat das bei vielen ersten Spielen gesehen. Also auch Laura hatte große Probleme mit der Netzkante und Maria Fee genauso. Und dann war halt der Unterschied, dass Maria Fee sich dann was einfallen hat lassen, nachdem ihre Standardlösung nicht ging. Der schnelle Cutshot einfach ein paar Mal im Netz hängen geblieben ist und dann haben die sich was ausgedacht und irgendwelche Lösungen übers Turnier gefunden. Das ist ja auch krass und cool, dass wir einen Modus haben, wo das auch geht, dass wir eine Gruppenphase haben und kein direktes K.O.-System wie in anderen Sportarten teilweise. Aber für die kann es noch weit gehen. Die spielen ja auch nochmal. Also heute sind ja noch Viertelfinals und können noch theoretisch die Spanierinnen. Aber wir schauen erstmal weiter, bevor wir da ankommen. Mosorum müssen wir nicht drüber sprechen, fahren über Evans Badinger drüber. Also wir können natürlich nochmal über wohl Sørum sprechen, weil sie einfach überraschend gut hier auf diesem Turnier von Anfang an angekommen sind und Christian Sørum so frisch aussieht, wie er das seit 1,5 Jahren nicht mehr aussah. Ist dir das auch so aufgefallen oder spielen die so wie immer?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich für die beiden gar kein schlechtes Omen war, dass sich Anders verletzt hat Ende März, ja dann einen Bruch im Fuß zugezogen. Weil das hatten sie auch vor den Olympischen Spielen 2021. Da war es, glaube ich, eine Oberschenkelverletzung, dass sie so ein bisschen, da sind sie viel, viel schlechter ins Turnier gestartet. Also hatten da gegen Australier verloren 2021 und dann so ein bisschen mit Würgen und Brechen und haben sich halt dann brutal gesteigert. Ich finde sie erwartungsgemäß gut, ehrlich gesagt. Also man hat bei den Elite 16 Turnieren davor gemerkt, dass sie körperlich keine Struggles mehr haben, dass anders topfit ist. Christian, glaube ich, 4-5 Kilo Muskelmasse leichter als sonst und wirkt dadurch halt super agil. Und ich habe die beiden auf jeden Fall, also auch vor dem Turnier, schon ganz weit oben gehabt bei den Herren. Ich habe gesagt, in der Spitze sind sie ganz nah bei den Schweden und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweden bei dem Turnier jetzt einfach das spielen, was sie bei den Elite 16 Turnieren für ein Durchschnittsniveau zeigen. Hat sich ja dann so ein bisschen bewahrheitet bei den Schweden. Und ja, ich glaube, dass Molsyrum wirklich, also für mich sind sie mit Abstand die größten Favoriten auf Gold.
Ja, würde ich genauso sagen. Auch die Schweden, auch wenn sie gewonnen haben gegen Evandro gestern, da war ich noch im Stadion. Das lag vor allem an Evandro und Arthur, die dazu viel beigetragen haben. Und
ja, vor allem an Evandro, muss man da ganz klar sagen. Also da
an
war
Evandro.
Ja, er war der mit den schlechtesten Ballkontakten, ganz wackelige Annahme gespielt und hatte dann, also wirklich, ich glaube im ersten Satz waren es 5 oder 6 direkte Fehler und das kannst du gegen die Schweden nicht machen. Und ich finde, Arthur hat ein unfassbares Turnier gespielt und war ja, also wenn Evandro 80% von dem spielt, was er kann und nicht nur 60%, glaube ich, dass die Schweden da richtig wackeln in dem Spiel.
Ja, also die Angriffsfehler kommen dazu, aber auch wirklich im ganzen Spiel 5, 6 Bälle, langsame Floater weggebaggert. Ohne Not quasi, sah auch nicht so aus, als würde er sich da wohlfühlen. Selbst die er gut angenommen hat, waren irgendwie wackelig. Aber ich wollte damit sagen, die schwedische Performance war nicht so, wie wir sie gewöhnt sind. Also da waren auch wieder die Fehler dabei. Jonathan Hellwig hat da fast die Brasilianer noch im Spiel gehalten, auch mit Angriffsfehlern dann. Und die Annahme bleibt auch so ein bisschen der Knackpunkt bei denen gerade. Also da gefallen die Norweger irgendwie von der Souveränität immer noch besser. Ja, wir haben ein bisschen geskippt. Kota Favanikolai verlieren in 2 rund gegen Patain Benish, die auch eine Wundertüte waren, die irgendwie nicht so richtig gut in die Saison oder die Olympia-Quali abgeschlossen haben, auch das Turnier nicht gut gestartet haben und dann schlagen die einfach glatt die Italiener. Das hatte ich nicht auf meinem Zettel auf jeden Fall, auf meinem Sheet.
Ja, ich auch nicht. Da muss ich sagen, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Das war in einer Pause, wo wir dann auch gerne mal nicht Beachvolleyball gucken.
Was?
Ich habe aber tatsächlich Partain Benish in der Vorrunde 2-mal kommentiert. Beim Spiel gegen die Marokkaner, komischerweise, was ja dann auch irgendwie einen spannenden zweiten Satz hatte.
Ja.
Und beim letzten Spiel, als sie gegen George André gewonnen haben. Ich finde, dass Partain Benish zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe, ein bisschen versuchen, wieder zu ihrem alten Stil zurückzufinden. Also ganz viele zweite Bälle spielen und das so ein bisschen erzwungen wirkt. Und gerade Miles Partain wirklich teilweise mit Entscheidungen, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Ehrlich gesagt auch David Ormann, teilweise mit Bällen, diese von 3,5 Meter und dann halt wirklich ohne viel Zug auf einen Abwehrspieler den Option Ball angreifen. Also ich habe das Spiel gegen Kota Favanikolai nicht gesehen, aber habe das Spiel von Kota Favanikolai in der Gruppe gesehen, als sie Arman Hellwig geschlagen haben und hatte die dann auch auf alle Fälle in dem Matchup gegen die USA als Favoriten drin. Aber geht halt dann auch einfach mal schnell. Wenn, wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das dann über Nikolai wieder ging oder über Samuele Kota Fava, aber ein Spiel in der K.O.-Runde und dann ist halt wieder rum.
Ja, deswegen heißt es ja auch K.O.-Runde, aber ich habe es auch nicht gesehen. Aber auf jeden Fall ein überraschendes Ergebnis, gerade mit den Leistungen in der Gruppe, das fand ich auch. Und auch eigentlich liegt das Matchup den Italienern auch, also hat mich sehr gewundert. Aber gut, gehen wir weiter. Ich habe als Zoe und Esme in der Gruppe Melissa Brandy geschlagen, habe ich eine Story gemacht und gesagt, hier Upset of the Day. Habe ich relativ viele Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, ist jetzt ja gar kein Upset. Die hatten, oder die Form vor dem Turnier war so und so, kann ja auch so ein bisschen zustimmen, also so in der Form von vorher, na klar, ne? Aber wer weiß, ob sich das fürs olympische Turnier aufsparen oder nicht. Und jetzt schlagen Melissa Brandy, aber Weltranglisten 3., 4. Nass Cloth und Mitfavoritin auf den Titel. Und zwar auch, also was heißt clean, aber auch in 2 Sätzen und räumen da einmal auf und stehen jetzt eben auch im Viertelfinale.
Ja, also ich habe von Melissa Brandy noch nicht super viel gesehen. Das war tatsächlich, ich glaube, das einzige Team jetzt in der K.O.-Phase, was wir noch gar nicht kommentiert haben. Aber ich habe mir das Spiel gegen Nass Cloth dann am Ende zumindest den zweiten Satz angeschaut, weil ich halt da dann nur kurz reingeguckt hatte und gesehen habe, dass halt die Amerikanerinnen den ersten Satz verloren haben und im zweiten schon auch relativ deutlich hinten gelegen sind. Ist halt am Ende, ich finde, Melissa Brandy geht so ein bisschen für mich in die Richtung wie Maria Faye Clancy. Hat einfach erfahrene Athletinnen, die schon Höhepunkte gespielt haben, die jetzt vielleicht im Durchschnittsniveau auf der World Tour nicht ihre allerbeste Form haben, aber halt bei den großen Turnieren halt einfach wieder da sind. Also ich habe schon auch ein bisschen mit denen gerechnet vor dem Turnier. Also Viertelfinale hätte ich ihnen zugetraut, habe sie dann aber ehrlich gesagt auch gegen Nass Cloth in sehr ein bitteres Los dann letztendlich im Achtelfinale. Und da hatte ich sie dann auch vom Kopf her schon verabschiedet. Ja. Aber ja, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, beide US-Teams bei den Damen mit Ambitionen auf Gold. Hughes Cheng hat das ja auch in mehreren Einspielern-Interviews immer so gesagt, so ja, wir sind nicht, we're not afraid to say that we want gold. Und das ist schon eine Packung für die Amerikanerinnen, die jetzt einfach einmal mit einem 9. und einmal mit einem 5. Platz rausgehen und weit weg waren von der Medaille.
Ja, wirklich. Also das ist echt überraschend, glaube ich, auch für alle. Weil sich auf einmal, also vielleicht waren sie sich da auch dann vielleicht ein bisschen zu sicher über ihre eigene Leistungsfähigkeit, weiß ich gar nicht, weil ich habe auch Hughes Cheng hier live gesehen im allerersten Spiel und die waren angezündet wie sonst was. Ne? Also die sind einfach ja so, dass sie immer mit maximalen Spannungen unterwegs sind und jeden Punkt abfeiern und nichts selbstverständlich ist. Aber wurden dann, ja gut, Hughes Cheng spielen dann gegen überragende Nina Brunner und Tanja Hüberli, die einfach also unfassbaren Beachvolleyball dann spielen bei so einem Höhepunkt und werden dann auch ein bisschen davon überrascht, glaube ich, dass da jemand so gegenhalten kann und dass sie auch mal ins Hintertreffen dann kommen.
Also ich finde, dass Hughes Cheng das erste Mal gegen Gotthardi Menegatti schon richtig gewackelt hat. Also da waren die komplett am Schwimmen und es ist am Ende, glaube ich, bei 13-11 für 12-11 oder sowas für Hughes Cheng, wo Gotthardi Menegatti einen richtig bitteren Fehler machen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber wir hatten uns sehr an diesem Ball aufgehängt, dass Marta Menegatti schlecht davon träumen wird. Also da war auf jeden Fall auch schon viel drin für die Italienerinnen, überraschenderweise. Und also ganz ehrlich, ich habe vor dem Spiel Hughes Cheng, Hüberli Brunner, war ich mir zu 90% sicher, dass die Schweizerin gewinnen.
Krass. Auch mit der Leistung vom Turnier von denen vorher? Weil ich habe nicht viel gesehen von Brunner Hüberli vorher.
Doch. Also ich finde das, also ehrlich gesagt, das ist natürlich ein großer Vergleich, aber ich will jetzt hier niemanden zum Sportwetten überreden, aber ich habe vor dem Turnier, ich glaube mit einer 12er-Quote, einen Schein auf Hüberli Brunner Gold gesetzt und hatte die von Anfang an auf dem Zettel. Und mich, also wie gesagt, ein großer Vergleich, aber mich erinnern die beiden tatsächlich so ein bisschen an Laura und Kira 2016, die wirklich reif sind. Also die waren 9. in Tokio, haben da das Schweiz-interne Duell damals im Achtelfinale gegen Berger Desprez, sondern Heidrich verloren. Und auch da hatte ich sie so ein bisschen so eher als Dark Horses praktisch mit drin. Und jetzt merkst du aber, dass die Formkurve, also Periodisierung halt top geklappt hat, haben ein Turnier in Doha, das war das allererste Elite 16, das sie gewonnen haben in diesem Jahr, sonst viele Finals, dann aber auch verloren. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die jetzt einfach reif sind, dass sie beide an ihrem absoluten Leistungsmaximum, also sowohl körperlich als auch dann am Ende vom Kopf sind und die beiden haben sich so krass was vorgenommen. Die ersten paar Punkte, also gerade wieder Tanja Hüberli, der Gesichtsausdruck in den Slow Motions, da habe ich mir nur gedacht, so alter Falter, ey, so eine 1,90 Meter Frau vor einem Netz willst du nicht, die dann nach jedem Punkt einfach geisteskrankes Rumschreien anfängt.
Ja, und die haben natürlich, also ich glaube, der Vergleich passt schon, gerade wenn man den K2 Upside anguckt von Tanja im Block und dann Ninas einfach Übermacht in der Abwehr hinten, dann kann man den Vergleich zwischen Laura und Kira, glaube ich, auf jeden Fall ziehen. Was man dann so nebenbei sagt, die spielen natürlich auch einfach ein abgezocktes, abgeklärtes Sideout. Also die haben einen perfekten Spielaufbau, die sind komplett drin, da sind wenig Annahmewackler, die wir bei anderen Teams sehen, und haben halt diese K2-Stärke. Das haben da ganz wenige Teams. Also ja, das ist schon krass.
Und ich Ich finde vor allem, was man bei den beiden merkt und was ja Gold wert sein kann, ist, dass also es ist ja so ein bisschen the usual, dass praktisch Nina Brunner helfen kann, wenn Tanja Hüberli im Seidert unter Druck steht. Aber gestern dann auf einmal Megadruck auf Nina Brunner und Tanja Hüberli macht zweite Bälle, blockt, schlägt gut auf. Also dass sie sich halt gegenseitig aus schwierigen Situationen holen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mir würde jetzt kein Matchup einfallen, das ein höheres Grundniveau hat als das als das Viertelfinale gestern. Also für mich hätte es vorgezogen ins Finale sein können, ehrlich gesagt, auch vom Spiel. Und Anna-Patricia Duda ist halt eine Wundertüte. Und es ist einfach seltsam zu sagen, dass sie eine Wundertüte ist, die theoretisch von den Anlagen das beste Beachvolleyball-Team der Welt ist. Aber ganz ehrlich, also sowohl Duda als auch Anna-Patricia, wenn die sich zwei träge Momente leisten im Spiel, dann verlieren die gegen Hüberli.
Ja, ist natürlich jetzt spannend. Sie haben es jetzt gut durchgehalten, ohne dass man gemerkt hat, dass der Kopf angeht. Es ist jetzt spannend zu sehen, ob das funktioniert, wenn es jetzt in die wirklich entscheidenden Spiele geht. Waren natürlich jetzt schon welche, aber wenn du dann im olympischen Halbfinale stehst, ob das dann noch so ist oder dann auch im Finale, ob die das genauso abrufen können. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass Nina und Tanja das unbedingt wollen, also dass da nichts wichtiger ist, und da ist man sich bei Anna-Patricia und Duda immer nicht ganz so sicher.
Ja, und vor allem ist es schon auch, also ich meine, man muss jetzt schon auch sagen, Hüberli, Brunner waren jetzt auch ja gestern zum ersten Mal gefordert, wenn man so will. Also die hatten, die sind davor komplett glatt durchgegangen, haben noch keinen Satz verloren, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe. Genauso wie Anna-Patricia Duda. Und trotzdem so von der ganzen Attitude, von der Einstellung, Anna-Patricia Duda, von alle erwarten von ihnen Gold, und gestern im Interview sagen halt auch noch, sagt Tanja Hüberli, so, dass sie sich freuen, im Viertelfinale gewesen zu sein und dass sie sich keinen Druck gemacht haben. Da glaube ich, dass sie ein bisschen lowballen, aber trotzdem halt einfach so vom Mindset ist es was anderes als ja Hughes Cheng, die halt ja typisch amerikanisch halt dann davor ein bisschen rumschreien, dass für sie letztendlich nur Gold zählt und dass sie ready sind und dass sie sich nicht schämen, das zu sagen, bla bla bla. Und Anna-Patricia, Weltranglistenerste, hier auf eins gesetzt, von denen es alles erwartet. Also ich glaube, dass da auch der psychologische Vorteil in der Schweiz ist.
Ja, wir sind sehr gespannt darauf. Also das ist wirklich, die Matchups, die jetzt kommen und die Spiele, die werden einfach richtig krass. Und da kann ich jedem nur empfehlen, oder ich verstehe es nicht, wenn man jetzt nicht spätestens ins olympische Turnier einsteigt, mit dem Zuschauen, gerade auch bei den Damen mit den Upsets, die es bei den Herren mit den Upsets, die es da gab. Die Spiele vorgestern, Anna-Patricia Duda schlagen Japan, klar, im Achtelfinale noch. Ahmed Scherif gewinnt gegen die Grimald-Cousins, auch deutlich. Und dann hatten wir die erste Quarterfinal-Session gestern, und zwar mit Elas Wickler, die einfach im olympischen Halbfinale stehen, weil sie gestern einmal, also wenn sie nicht die Schwächephase noch im ersten Satz zeigen, einmal mit Bormans de Groot den Boden wischen. Also wirklich sehr, sehr unfassbar souveräne Leistung auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Jorik de Groot oder de Groot, ihr habt die Soundfiles, ne? Ich habe viel korrekte Aussprache bei euch auf jeden Fall jetzt gehört.
Ja. Nee, wir sind da gut vorbereitet und haben tatsächlich vor jedem Spiel einfach einen Knopf, wo wir draufdrücken und dann sagen die Jungs und Mädels selbst ihre Namen. Und
ja, das ist nett.
Er hat nur ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil
Stefan Graudinia.
Burmans, ja, das auch, aber Stefan Burmans hat sich einfach Stefan Bormans selbst eingesprochen. Ja. Und dann habe ich ein bisschen Rückmeldung bekommen und sagst, Alter, wie, du bist doch sprachlich ganz talentiert, warum sprichst du ihn so scheiße aus? Und dann habe ich gesagt, der hat sich selbst so ausgesprochen. Ja. Und dann wurde da noch mal ein bisschen nachrecherchiert und tatsächlich auch einen Podcast von dir noch mal reingehört, wo er zu Gast war und seinen Namen betont. Gut, holländische Aussprache, Stefan Burmans. Und wenn er sich selbst so einspricht, dann darf er sich halt auch nicht beschweren, wenn die Kommentatoren dann seinen Namen falsch aussprechen.
Ja, selber schuld. Nein, aber Jorik war der mit den Nerven ein bisschen auf dem Court, hat gar nicht das gezeigt, was er kann. Also wirklich Fehler links und rechts und ist da echt an der Blockfeldabwehr von Nils und Clemens gescheitert. Ich meine, Stefan hat auch noch versucht zu helfen, hat zweite Bälle gemacht, aber wir saßen, also ich saß mit Pablo, den du auch kennst, auf der Tribüne, und der meinte die ganze Zeit, ja, also wenn er darauf jetzt angewiesen ist, dann freue ich mich sehr, weil das hält er nicht durch. Also er hatte da ein paar glückliche zweite Bälle sogar noch, die sie brauchten, um ihr Sideout irgendwie zu halten. Und ja.
Also ich glaube, dass es eine clevere Entscheidung war, über Jorik de Groot zu spielen, weil ja, also Stefan Buhrmanns halt wirklich in dem Turnier bisher ganz dicke Eier hatte und wirklich auch den Center Court immer orchestriert hat. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich finde, dass er nicht super sympathisch gewirkt hat, irgendwie so auf dem Spielfeld, aber das muss man ja bekanntlich auch immer unterscheiden. Das, ja, der ist halt einfach ein krasser Wettkämpfer. Und ja, ich bin froh gewesen, dass er sozusagen seine Stärke nicht wirklich ausspielen konnte und ja, sozusagen in die helfende Rolle gerutscht ist. Und ganz ehrlich, ich halte in Sachen Sideout mehr von Jorik, ehrlich gesagt, als von Stefan. Also der ist viel variabler. Und spätestens als Stefan dann einen Ball bekommen hat und seinen komischen, krummen Lieblingsschlag, wo dann der Arm so halb über dem Kopf hängt, ins Ausgehauen hat, da war ich mir dann auch, also das war der Moment, wo ich mir sicher war, so, jo, jetzt sind sie eigentlich geknackt, die Holländer.
Ja, also geknackt waren sie auch irgendwie schon die ganze Zeit. Dann hatten Nils und Clemens dann doch nochmal ein, zwei Wackler, beziehungsweise Stefan hat die komplett im Spiel gehalten, indem er im Block bei allen knappen Situationen gut zugepackt hat. Nochmal, aber an sich, sonst geht der erste auch deutlich aus. Und dann natürlich, man weiß nicht, was passiert, wenn Nils und Clemens den ersten noch verlieren, ne? Also dann ja auch mit einer Challenge noch, zwei Challenges in Folge, und dann ist er tatsächlich im Netz am Ende und so gewinnen wir dann den Satz. Aber ja, also wer hätte das gedacht vorher, ne? Also man hat es natürlich auf dem Zettel und man hat immer gesagt, Nils und Clemens können das schaffen. Aber dass sie es dann auch schaffen, ist jetzt doch irgendwie, also man kann es noch gar nicht so richtig fassen. Ich zumindest.
Ja, nee, ich finde auch, dass das jetzt einfach ein ganz krasser Gradmesser war. Am Ende war es ja vermeintlich Brühl Wojak auch schon in der Gruppe, wobei man da auch sagen muss, Brühl Wojak hat einfach ein schlechtes Turnier gespielt, Punkt. Und trotzdem, ich hatte auch kein so ein ganz gutes Bauchgefühl. Also ich war mir irgendwie sicher, dass die Deutschen gewinnen. Ja. Und habe trotzdem irgendwie ein bisschen Schiss gehabt, gerade irgendwie vor Stefan Buhrmanns. Weil, ja, wenn sie über den gespielt hätten und Jorik praktisch in der Abwehr hätte glänzen können als helfender Spieler, dann wäre es andersrum ausgegangen. Also ich glaube, das war einfach taktisch wahnsinnig gut gemacht von den Deutschen.
Ja, also Respekt an wahrscheinlich auch an Katsche und an das ganze Trainerteam, dass sie das so gemacht haben. Und ja, ist perfekt aufgegangen am Ende. Krass. Also ich habe Stefan gestern noch getroffen auf der Straße. Und er war natürlich enttäuscht, aber die waren trotzdem, glaube ich, überglücklich, dass sie so ein gutes Turnier gespielt haben. Und die Deutschen liegen denen auch nicht. Also ich glaube, es gab fünf Matchups vorher und vier davon gewinnen Elas Wickler. Und er meinte aber auch, gut, die haben echt schon deutlich bessere Spiele gegen die gemacht, aber es wird immer eng, es wird immer 50-50. Und er hatte dann gestern seit anderthalb Jahren das erste Bier getrunken und ist dann noch, hatte die Atmosphäre aufgesogen.
Ja, die Statistik war natürlich ganz klar für Elas Wickler. 4-1, aber das letzte Aufeinandertreffen in Ostrava 2024 war im Viertelfinale und das hatte Deutschland zu 14-11 verloren, also die größte Packung des Jahres bekommen. Ja. Und ich glaube, dass das halt schon auch noch mehr in den Hinterköpfen ist. Genau, das Ostrava ist noch nicht lange, zwei Monate, irgendwie so. Ja.
Ja, krass. Aber ja, Respekt an Clemens und Nils, wie sie das gemacht haben. Und die waren auch so angezündet vom ersten Punkt an. Also was Nils sich da abgefeiert hat nach jedem erfolgreichen Sideout, nach jeder richtigen Entscheidung, die da getroffen wurde, egal was passiert ist, schon krass. Also ja, ich konnte jetzt gar nicht so so genau das ganze Spiel verfolgen, weil wir natürlich auch versucht haben, das Stadion anzuzünden, was nicht gut geklappt hat übrigens. Also die Stimmung vor Ort ist mäßig. Weil es ist einfach, also das ist die Venue, mit dem, wo du am schwierigsten irgendwie reinkommst, weil jeder natürlich einmal vor dem Eiffelturm sitzen möchte. Und deswegen sind da wenige tatsächliche Sportfans und Beachvolleyballfans. Und ja, das ist ganz anders als in den anderen Arenen. Ja, sieht man das vom Fernseher auch?
Man merkt es total, 100%, dass es fachfremdes Publikum ist, allein, dass da regelmäßig gepfiffen wird, wenn sich der Schiedsrichter mit einer Spielerin oder Spieler unterhält, die eine Challenge genommen hat, weil die halt denken, der meckert jetzt. Also da merkt man einfach, dass es wirklich fachfremdes Publikum ist. Und ich finde gerade gestern, ich meine, das letzte Spiel gestern hat das Stadion gut angezündet, aber davor, Esme Zoe gegen Maria Fee Clancy, da war es echt nicht laut in dem Stadion. Ja. Also das war irgendwie so, dass wahrscheinlich ein paar Leute da sich seichte Abendunterhaltung gönnen wollten, aber das sind keine nicht hochprozentig Beachvolleyball-Fans, die da drin sitzen.
Ja, und das ist bei anderen Sportarten ganz anders. Also zum Beispiel Handball ist ja nun mal in Lille. Da gibt es immer Tickets und da kannst du, wenn du deine Mannschaft sehen willst, kannst du auf jeden Fall dir irgendwie ein Ticket besorgen. Und das machen natürlich dann auch viele und dann ist da einfach Stadion voll mit Leuten, die es wirklich interessiert. Und das ist beim Beachvolleyball leider jetzt gerade anders. Es geht auch, ne? Also Brasilien, Evandro gegen Schweden gestern. Die Brasilianer sind einfach anders drauf. Die schaffen es auch, dann einfach alleine das zu machen und ohne alle anderen. Egal, ob sie jetzt aus dem Beachvolleyball kommen oder nicht. Die sind einfach am Start, kennen sich alle aus. Man muss dazu sagen, das Stadion bietet das auch nicht so, weil die Akustik ist schlecht dafür. Also es verläuft sich alles total. Gestern war noch ein Block quasi mit Nils Familie und auch noch Thilo Ritschel, Max Just, die ein paar Reihen hinter uns waren. Also wirklich einfach nur im Block dahinter. Und wenn die was angestimmt haben, dann haben wir das vorne nicht gehört. Und okay, die Spieler auf dem Feld eben auch nicht. Und das
ist dann anders als im roten Baum mit Dach drüber.
Genau, da halt das alles, so da hörst du jedes Wort, was gesprochen wird überall, und das ist da überhaupt nicht so. Irgendwie ist die Akustik, das fliegt da auf jeden Fall raus. Das kommt natürlich dem nicht zugute, wenn dann die Fans irgendwo im letzten Block sitzen. Dann haben die auch große Probleme. Also es ist nicht so, dass gar keine Fans da sind von den 12.000, aber viele sind es auf jeden Fall nicht. Und ja. Aber man sieht auf jeden Fall die Attraktivität dessen. Die Hallenvolleyballer waren gestern auch nochmal im Stadion. Weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Ein bisschen illegal. Haben sich dann auch reingesneakt irgendwie, weil für die Athleten, die können auch nicht einfach überall hingehen, sondern da gibt's auch Kontingente. Und die sind auch beim Beachvolleyball immer ausgeschöpft. Das ist echt krass. Aber
mal gucken, sind halt für eine DVV jetzt Last Man und auch Last Women Standing. Also letztes Team des deutschen Volleyballverbands im Turnier, und das wird natürlich allen gut tun, wenn die Jungs jetzt hier eins aus zwei Spielen noch gewinnen.
Ja, das wäre wirklich eine Medaille für den deutschen Volleyballverband. Das wär's. Nils und Clemens haben einen Fluch gehabt, gebrochen mit vierten Plätzen. Das heißt, wir wissen schon, dass sie das auch können, da eine Medaille zu holen. Und ja, also jetzt ist all in, ne? Also mal schauen, jetzt einen Tag Pause machen. Und dann, Clemens kennt das, in großen Turnieren gegen Mosurum im Halbfinale spielen. Aber das ist natürlich trotzdem ein harter Brocken, der vor den steht.
Ja, nee, das ist so. Und ich glaube trotzdem, dass die Deutschen, dadurch, dass sie, also ich weiß, dass ein paar Leute das nicht so gut finden, dass man dieses Australien-Spiel da irgendwie mit reinnimmt, aber die waren einfach schon in unmöglichen Situationen und haben das zusammen durchgestanden. Und Mosurum war einfach noch nicht gefordert. Und ich glaube, also Mosurum ist mit Sicherheit so, dass sie das nicht brauchen, aber ich glaube jetzt auf dem Center Court mit der Kulisse, mit dem Druck, dass die Deutschen, wenn's die den ersten Satz verloren haben und also jetzt die Norweger, wenn die den ersten Satz verloren haben und dann 16-15 für die Deutschen stehen, dann glaube ich, dass die Norweger denken, oh shit, jetzt sind wir kurz davor, in dem Turnier rauszugehen. Und die Deutschen denken sich so, gut, wir haben schon mal ein paar Matchspiele abgewehrt, wir machen einfach weiter und vertrauen in uns.
Ja, das kann gut sein. Ich bin, oder ich hoffe, dass sie es schaffen, sich jetzt nicht auch selber irgendwie Druck zu machen, weil sie haben jetzt wirklich schon den Erfolg, und jetzt ist eigentlich Kür, so ungefähr. Und für Mosurum, die sind Titelverteidiger, ne? Die haben eigentlich einen ganz anderen Druck im Hinterkopf, als Nils und Clemens, die befreit aufspielen können und einfach ein gutes Spiel machen können und dann schauen, ob es reicht, so ungefähr. Und ich hoffe, dass sie das schaffen, auch so auf den Sand zu gehen.
Ja. Ja, ich habe so ein bisschen den einzigen Worst Case, den ich sehe, ist, den ich ehrlich gesagt für gar nicht so wahrscheinlich halte, ist Elas Wickler verliert gegen Mosurum, Arman Helweg verliert wieder gegen Sherif Ahmed, und dann hast du das Endgegnerspiel, Spiel um Platz 3 gegen das Endgegnerteam Arman Helweg.
Ja.
Aber dann wäre es echt an der Zeit, beide Fluche zu besiegen. Weil ich meine, sie haben ja gegen Arman Helweg jetzt zumindest mal gewonnen in der Gruppe.
Ja.
Aber trotzdem in den wichtigen Spielen halt noch nicht.
Ja, das dann auch im gleichen Turnier auch direkt wieder verloren, ne?
Ja, genau. Also und ich bin mir, also trotzdem, das ist so ein für mich realistisches Szenario. Und trotzdem glaube ich, dass sie gegen Mosurum, also das geht für mich maximal 55-45 für Norwegen. Ja, also
absolut. Absolut. Also ich glaube auch nicht, da gibt es jetzt nicht sowas wie, wir müssen 100.000% spielen, damit es reicht, sondern das ist absolut im Greifbaren. Natürlich Norweger irgendwie die Nase vorn. aber nicht so. Und das ist olympisch, also es kann ja alles passieren. Beachvolleyball, da passiert immer viel Quatsch. Wir hatten auch ein paar Netzroller von Nils, von Clemens, der Netzroller gegen Australien. Das sind einfach Momente, die das entscheiden können und das kannst du vorher jetzt einfach noch gar nicht sagen. Wir wollen mal der Vollständigkeit halber noch über die Damen oder das andere Viertelfinale von gestern sprechen. Esme Zoe, die einfach bei Olympia sind, überragende Gruppe spielen, im Viertelfinale standen von Olympischen Spielen, können sie, glaube ich, selber gar nicht fassen so richtig, aber Amphi und Clancy stehen das zweite Mal in Folge im Halbfinale bei Olympischen Spielen. Wer hätte das
gedacht? Ja, das ist, ja, ich nicht, auf jeden Fall. Kann ich mich einmal outen, dass ich die überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, aber irgendwie ja. So richtig wundern tut es jetzt einen auch nicht, dass die zwei, die ja die Klasse haben und auch vom Alter jetzt noch nicht jetzt irgendwie auf dem absteigenden Ast sind, dass sie halt bei dem Großevent dann wieder ganz viel zeigen. Und am Ende muss man auch sagen, also ich weiß nicht, welches Viertelfinale nominell das Schwächste ist, Alvarez Moreno gegen Melissa Brandy oder Maria Fee Clancy gegen Esme Zoe. Auf alle Fälle ganz klar, dass Hughes Cheng gegen Hubertie Brunner das Heftigste war. Ich meine, das Interview danach, Esme Zoe, sagen sie, dass sie halt nicht gut gespielt haben und dass mehr drin gewesen wäre. Trotzdem, finde ich, würde man ihnen den Award geben für die beste Teamchemie und die beste Ausstrahlung auf dem Feld. Absolut. Also was die zwei in knappen Situationen gelacht haben, sich positiv gefreut haben, haben in den Auszeiten teilweise mitgesungen beim Einlauf, oder ich glaube, das war bei der technischen Auszeit, läuft Ken Holders von Macklemore und halt irgendwie so dieses Tonight is the Night, bla bla bla, und dann siehst du einfach, wie halt Zoe Vergé-Desprez das anfängt mitzusingen und die Augen leuchten und dann guckt sie praktisch halt Esme Böbner an und singt weiter mit. Also das war halt wirklich, die waren in einem unfassbar positiven, guten Flow. Und ja, ich hätte es den beiden natürlich auch gegönnt. Trotzdem am Ende, ist es halt einfach verrückt, dass sich eine Maria Fe Atacho del Solar dann den Bedingungen vor Ort so gut anpassen kann, auf einmal andere Shots spielt. Ja. Natürlich ihre Waffe, Taliqua Clancy, halt da irgendwie brutal einsetzen kann über zweite Bälle. Und ja, also ganz ehrlich, in dem Halbfinale werden ja wahrscheinlich aller Voraussicht nach gegen Anna Patricia Luda spielen. Also klare Außenseiter, aber ich würde mal sagen, 2 oder 3 aus 10 gewinnen die.
Ja, es ist krass, wie die das schaffen, und ich weiß nicht, wie sie es machen, aber bei diesen Höhepunkten einfach on point zu sein, also wie viele Halbfinalteilnahmen und Medaillen da einfach bei denen schon auf der Liste stehen, es ist sehr eindrucksvoll, dass sie es so machen, und die Form vorher, es hätte keiner gedacht, dass sie hier das so machen, außer mit diesem im Hinterkopf, okay, sie können Höhepunkte, aber die Form hat ganz woanders hingezeigt und deswegen krass. Aber muss, also das gehört auch zur Wahrheit dazu, das olympische Turnier ist einfach vogelwild, weil die Gruppengegner, also K.O.-Phasengegner dann zugelost werden. Das ist was ich auch nicht verstehe. In der Halle gibt's dann eine Setzliste, da zählt jeder Punkt, den du in der Gruppe machst, da zählt, wie gut du warst, und das daraus wird dann eine neue Liste erstellt. Und dann sind die Matchups, und im Beachvolleyball halt nicht. Ne? Da gibt's den Draw.
Im Grunde ist doch schon relativ klar, wer gegen wen spielt, und am Ende sind halt nur die Lucky Losers, die gedrawt werden.
Nee. Die ganzen Matchups werden zugedrawt. Also du hast immer so Ausschlussdinger, okay, nicht aus der gleichen Gruppe, die ist das. Und du weißt, die ersten Gruppenersten der ersten 4 Gruppen spielen gegen Dritte und der Rest wird gelost.
Okay.
Ja, dann, also es ist nicht so, der beste Gruppenerste dann spielt gegen den schlechtesten Gruppenzweiten, sondern die werden in einen Topf
geworfen. Nee, genau. Also ganz so clean ist es nicht. Ich muss nur noch einmal kurz gucken, weil mir da...
Genau, also du spielst natürlich gegen nicht gegen den Ersten, wenn du Erster bist. Das darf nicht sein. Aber so wie ich es verstanden habe in den Competition Regulations, ist da denn ein Topf, und da gibt es keine Vorteile, wenn du...
Genau, also die Gruppen Dritten werden gelost gegen die Gruppensieger A bis D.
Genau.
Und dann das Lucky Loser spielen gegen A und B, und die zwei besten Gruppen Dritten spielen gegen C und D.
Ach, die zwei besten?
Praktisch,
ja, das ist genau.
Also dass praktisch die Bestgesetzten garantiert die Lucky Loser bekommen. Aber natürlich ist es so, Arman Hellwig, Gruppendritte, und die kannst du halt dann kriegen oder nicht. Also
Das ist auch gar nicht das Ding, sondern alles, was danach kommt. Ne? Also die Gruppenersten von den Gruppen E und F, und dann die Gruppenzweiten, die werden irgendwo hingesetzt, und deswegen hast du manchmal einen Baum, der einfach nominell ganz viel schwieriger ist als die andere Seite, weil das eben nicht feststeht, wo du denn hinkommst. Und das ist immer wieder, führt immer wieder zu spannenden Situationen. Ich glaube, damals, als Nicolai Lupo olympisches Silber gewonnen haben, da waren das ähnlich. Da gab es eine Todesseite und eine, wo man dachte, okay, nett, schöne Gegner. Ja, finde ich irgendwie merkwürdig, aber naja, nun ist es so, ich glaube auch nicht, dass es groß verändert wird. Und am Ende, ja, musst du halt gegen die Großen auch irgendwann gewinnen. Und zwar haben wir heute noch zwei Sessions mit vier Spielen. Alvarez Moreno gegen Melissa Brandy. Ana Patricia Duda gegen Tina Anastasia. Hast du Tipps, die du dich aus dem Fenster lehnen möchtest?
Ja, Ana Patricia Duda spielen jetzt zum ersten Mal richtig gut und klatschen die Lettinnen weg, wäre mein Tipp. Und Alvarez Moreno, zumindest was die Buchmacher angeht, krasse Außenseiter, also wirklich extreme Außenseiterquote.
Ja.
Und so deutlich sehe ich das nicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall ein Matchup, gerade Brandy, natürlich krasse Physis, aber die hat halt auch wilde Aktionen dabei. Und gerade wenn du halt so eine schnelle Abwehrspielerin hast, wie Tania Moreno und Brandy dann anfängt, da halt irgendwie wild zu schotten, weil sie vielleicht ein, zweimal von Alvarez geblockt wird. Also das sehe ich 60-40 Kanada, aber wirklich mit realistischen Chancen für die Spanierinnen, die halt auch einen guten Flow haben und für mich nach Esme, Zoe Platz 2 der besten Teamchemie wären sozusagen im Turnier. Ja. Genau, und die Late Session heute, 21 Uhr Herrera Vira gegen Mol Sürüm, also ich glaube, Mol Sürüm wird Herrera Gavira einen deutlichen Abschiedssieg oder eine deutliche Abschiedsniederlage aus Sicht der Spanier bescheren, aber trotzdem mit allem Respekt darüber fahren.
Klar.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ansatzweise ernst wird oder eng. Und ich glaube auch, dass Sherif Ahmed deutlich gegen Partain Banish gewinnt. Zumindest von dem, was ich bisher von Partain Banish gesehen habe. Und ich weiß nicht, also Sherif Ahmed finde ich noch extremer als Maria Fiklenzi, was die jetzt im Verhältnis bei diesem Turnier spielen und was sie im Verhältnis die letzten 2 Jahre auf der World Tour gespielt haben. Also Ahmed, der macht Sachen. Es ist komplett geisteskrank, also wie der abwehrt. Und dann hat man auch das Gefühl, dass den beiden das halt komplett egal ist, dass es Treibsand ist. Also die machen die gleichen Schläge, die sind genauso schnell, die sind über unfassbar lange Ballwechsel ermüden gefühlt nicht. Also die zwei sind sowas von am Start.
Obwohl bei Sherif merkt man schon manchmal die Pumpe, so der braucht dann mal seine Pause irgendwie nach den langen Rallyes, aber Ahmed interessiert das gar nicht. Und du sagst es, man denkt wirklich, du freust dich schon, weil der Shot einfach wunderschön ist und perfekt platziert und dann kommt irgendwo noch so ein Ahmed Tijan her angeflogen und gräbt ihn noch aus. Also absolut, wo andere sich nicht mal hinbewegen würden. Also das habe ich ähnlich. Da wird es, glaube ich, bei den Männern keine Überraschung geben. Bei den Frauen ist das in Anführungszeichen Upset-Potenzial vielleicht ein bisschen höher oder die Quoten sind knapper. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Das wird gut. Und dann haben wir danach die Halbfinal-Sessions ab morgen. Wahnsinn. Tim, vielen Dank für deine Zeit. Dass du jetzt noch mehr Zeit vor dem Mikrofon verbringst, als ich schon. Aber man tauscht sich ja auch gerne über.
Ist intensiv gerade.
Ja.
Ja, ist intensiv, aber ist schon auf jeden Fall auch ein Privileg. Macht mega Spaß und glaube auch, dass es jetzt mit Paul, dass wir uns gut eingespielt haben. Die ersten 1-2 Spiele waren noch so ein bisschen von der Rollenverteilung, weil wir sozusagen beide als Experten gelistet sind bei Eurosport und da halt dann nicht so ganz klar war oder es keine klare Ansage gab, wer was macht. Aber jetzt, glaube ich, mittlerweile haben wir uns da gut eingegroovt und ja, Feedback ist auch echt durch die Bank cool, dass die Leute gerne Discovery Plus und Eurosport gucken, weil es halt ein emotionaler Beachvolleyball-Kommentar ist und nicht so sachlich und teilweise ein bisschen reißerisch wie in öffentlich-rechtlichen.
Und teilweise auch uninformiert. Also da habt ihr auch, oder hat Discovery Plus auf jeden Fall Glück gehabt, dass die ARD sich da so einen kleinen Fehlgriff geleistet hat. Wohl, ich habe auch noch ganz wenig geguckt, aber was man auf jeden Fall sagen kann, da ist ein sehr unerfahrener und nichts mit Beachvolleyball zu tun habender Kommentator. Und das merkt man auch.
Ja, wir kriegen es halt nur immer mit, weil natürlich jetzt auch, also im Eurosport, ich weiß gar nicht, wie wir da neulich genannt wurden, die Party-Kommentatoren oder irgendwie sowas, also spricht sich schon ein bisschen rum intern, dass Paul und ich da halt irgendwie einfach mitgehen, aber so klar hast du mal ein Spiel, wo du dann so ein bisschen lauter drüber sprichst, als du es eigentlich merkst, aber so wie gestern das Viertelfinale oder bei den Deutschen ist halt einfach geil, da gucken wir halt einfach Beachvolleyball und fiebern voll mit und dann ist es halt irgendwie, also macht auch wirklich mega Bock. Aber ja, da werden halt dann auch jetzt öfters mal Clips, also Matchbälle mit Kommentar geklippt.
Ja.
Und wenn man sich die dann anhört, weil die ARD das auch macht, und dann kommt halt einfach so ein relativ, also wo gar nicht die Stimme gehoben wird, sondern so, ja, sie machen den ersten, so wo ich mir dann auch so, ja gut, so ist es dir scheißegal, was da gerade passiert oder so.
Ist ja auch nicht so, als wär's verboten, ne? Das hat man ja in anderen Sportarten, hast du ja teilweise überragenden Kommentar in den öffentlich-rechtlichen.
Ja, ich liebe das auch. Ja. Und das ist auch wirklich, also da vielleicht mal kurz aus dem Nähkästchen, also dieser Eurosportkeller ist ein Highlight, weil das praktisch so das Erdgeschoss ist halt so ein großes Studio drin. Und dann wirklich alle 1,5 Meter links und rechts so ein Kämmerchen, wo dann auch so eine rote Lampe drüber leuchtet, wo halt on air steht.
Ja.
Und dann schreit es aus jedem Raum, weil natürlich halt überall permanent Entscheidungen sind und dann schreit der eine irgendeinen bulgarischen Schwimmer in Langstrecken da zum Sieg, dann ist hier irgendwie Dressurreiten, wo auf einmal ein Pferd stolpert und dann ist halt wirklich, also ist ein Hammer, das ist wirklich ein Irrenhaus da drin und dann sitzt du halt in dieser 7 Quadratmeter Kabine, hast du alles so ein bisschen mit Soundcushions ausgekleidet und hast deine ganzen Bildschirme vor dir und sobald du halt dann diese Headphones auf hast, hörst du auch gar nichts mehr aus den anderen Kabinen und schreist halt selber rum.
Schreist also selber.
Ist wirklich witzig. Also das ist was Besonderes.
Ja, es kommt auf jeden Fall auch so rüber. Und ja, ich habe es ja schon geschrieben, ne? Also auch selbst im deutschen Haus läuft Eurosport.
Das ist mega cool. Also das ist auch das, wo ich das mitbekommen habe. Das war so das einzige Mal, wo ich dann, nachdem ich die Info hatte, dass das halt auch also im deutschen Haus läuft und halt auch viele Athleten, Athletinnen das halt dann auch gucken. Das war das einzige Mal, habe ich Gott sei Dank abgestellt, wo ich dann so ein bisschen nervös war. Ich mir dachte so, oh shit, da hören dann auch echt irgendwie so Leute zu, die richtig Ahnung haben.
Ja.
Und ja, aber nee, macht mega Bock. Also ich freue mich jetzt wirklich sehr auf die letzten paar verbleibenden Spiele.
Sehr gut, da wünschen wir euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß. Wir verfolgen es ja, also ich glaube auch die der Menge der Stories gestern nachzuurteilen, guckt ganz Beachvolleyball Deutschland auch zu und die meisten haben sich glaube ich auch dann für Eurosport irgendwie entschieden, auch weil es angenehmer ist für die anderen Sportarten zu gucken. Also das ist echt geil, dass du einfach alles die ganze Zeit schauen kannst.
Und auch Axel und Ferdl, finde ich, machen in der Halle einen mega guten Job. Also finde ich auch, dass die sich sehr gut ergänzen.
Ja.
Und allgemein, also ich habe jetzt vor 2 Tagen das erste Mal, dass ich wirklich mir so einen richtigen Olympiasucht-Nachmittag gegönnt habe, weil wir halt früh Schluss hatten.
Ja.
Und habe dann auf dem Beamer einfach 4-5 Stunden einfach nur hin und her gesappt, dann jeden Gold-Medal-Alert, der dann rechts unten eingeblendet wird, halt irgendwie
draufklicken
und mich komplett treiben lassen durch die Sportarten. Und das ist einfach hammergeil. Also diese Olympischen Spiele ist wirklich ein absolutes Highlight.
Absolut. Also das kriegen auch, glaube ich, alle so mit. Hier ist auch einfach wahnsinnig geiles Wetter noch dazu. Die Leute, also es gab hier noch keine Situation, wo man unfreundliche oder schlecht gelaunte Leute getroffen hat, hier auch vor Ort. Überall sind nebenbei in der Bahn, hat jeder noch so ein Handy davor und guckt irgendwas. Du hörst immer, wenn ein Franzose irgendwas Cooles macht, wenn du durch die Stadt gehst, weil in den Bars sind auch die Fernseher an. Und natürlich sind die Franzosen hier auch krass am Mitfiebern. Also die sind auch sportverrückt. Und das macht auch hier vor Ort genauso viel Spaß. Alles klar. Tim, vielen Dank für deine Zeit, für deine sehr Einschätzungen. Gerne. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, vielleicht hören wir uns das nächste Mal nach dem Finalsieg von Elas Wickler. Also in diesem Sinne
nehme ich dich beim Wort.
Ja.
Viel Spaß noch in Paris.
Danke dir. Ciao.
Ciao, ciao.